Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jürgen Eid. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu können zu einer neuen Episode über die Königsklasse am morgigen Dienstag. Wir nehmen am Montag auf, sowie am Mittwoch kommt es zum vierten Spieltag in der Champions League und wir haben uns da die spannendsten Spiele rausgesucht, um sie zu tippen. So, das ist richtig. Da war der Mund schneller als der Kopf und wir blicken eben auf diesen Spieltag, der durchaus wieder einiges zu bieten hat. Man kann natürlich die Anmoderation, warum manche Spiele spannend sind, so ein bisschen übernehmen. Das sind dieselben Spiele wie am dritten Spieltag, wo wir zuletzt drüber geredet haben, nur umgekehrt. Denn der dritte Spieltag wird dann ja quasi als Rückspiel erst direkt wiederholt. Es geht weiter für alle deutschen Mannschaften, es geht weiter für die Favoriten. Wir sind sehr gespannt und wir, das bin nicht nur ich, Julius Eid, sondern eben auch Alex Trüker. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus.
Ja, war eine lange Anmoderation heute, konntest dich ein bisschen vorbereiten und hast dir das Servus sehr gut zurechtgelegt. bevor wir einsteigen, kannst du dich wieder noch mal ein bisschen zurechtlegen, denn ich muss noch mal ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir hier machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten natürlich bei jedem Wettanbieter noch jederzeit verändern können. Deswegen, ja. Das auch als Hinweis, genauso wie das Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn Sportwetten eben keinen Spaß mehr machen, sondern ein Problem sind, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, sollte das der Fall sein. So, damit haben wir unser Vorwort quasi abgeschlossen, können schnell einsteigen und tun das direkt auch mit der ersten deutschen Mannschaft Wolfsburg. Mit neuem Trainer und neuem Schwung, möchte ich sagen, muss gegen Salzburg erneut ran. Das hat in der letzten Runde oder am letzten Spieltag nicht so gut geklappt. 3:1 ging das Spiel in Salzburg für die Roten Bullen aus, die natürlich nichts mit den Roten Bullen in Deutschland zu tun haben. Und Wolfsburg auf der anderen Seite, wie gesagt, war ja auch nicht gut drauf, ist aber zurückgekehrt mit einem 2:0-Sieg gegen Leverkusen. Keine schlechte Mannschaft, hat Kofelds Einstand auf jeden Fall gepasst. Und jetzt geht's direkt am Dienstag um 18:45, also die wenigste Vorbereitungszeit, die es gibt vom Spieltermin her, geht's direkt für Kofeld in sein allererstes Champions-League-Spiel. Also für ihn wird's auf jeden Fall ein spannendes Spiel sein.
Ja, die Frage ist natürlich, sehen wir den Trainerwechseleffekt direkt auch in der Champions League? In der Liga kam er sofort zum Tragen. Unentschieden haben wir ja beide den Wolfsburgern am Wochenende zugetraut, aber dass sie dann in Leverkusen gewinnen, war wirklich ein Coup, war ein toller Einstand von Kofeld und jetzt ist natürlich die Frage, kriegt er so einen tollen Einstand auch in der Champions League hin? Die Wölfe benötigen natürlich einen. Sie sind aktuell Gruppenletzter mit nur 2 Punkten, noch keinen Sieg. Also so ein Sieg in der Champions League, 3 Punkte für die Wölfe, das täte denen schon auch gut.
Ja, Kofeld selber hat auf seiner Antrittspressekonferenz ja auch zumindest das Ziel gesteckt, dass man sehr gerne in Europa überwintern will. Also Platz 3 ist das anvisierte Ziel. Ich glaube, das ist auch bei dem Kader an sich eigentlich die realistische Einschätzung in dieser Gruppe, dass man das mindestens schafft. Und natürlich kann man es auch noch schaffen. Es stehen noch 3 Spiele, 9 Punkte aus. Wenn man da ordentlich liefert, dann ist alles sogar noch möglich, aber der Auftakt, der muss jetzt kommen, ansonsten wird es sehr schwer. Salzburg dieses Mal zu Hause, für mich tatsächlich jetzt in dieser Gemengelage wieder mehr ein Spiel auf Augenhöhe, weil Salzburg erstens den Heimvorteil nicht hat, weil Wolfsburg so ein bisschen diesen mentalen Befreiungsschlag eben gelandet hat und man muss ja auch sagen, die Mannschaft aus Wolfsburg, die letztes Jahr souverän in die Champions League eingezogen ist, die ist ja größtenteils zusammengeblieben. Dann kam Van Bommel und jetzt in den letzten Spielen, wo alles schief lief, hatte man das Gefühl, dass diese Grundtugenden, nämlich einfach das gemeinsame Verteidigen und so, dass das auch so ein bisschen weggebrochen ist. Das verschwindet ja aber nicht aus allen Köpfen der Spielern, was sie in den letzten 3 Jahren perfekt oder perfektioniert haben. Und ich glaube, dass Kofeld genau diesen Ansatz eben auch wählt. Da ist ein Trainer, dem sie jetzt erstmal wieder vertrauen, mit dem man den ersten Sieg eingefahren hat. Und Wolfsburg wird erstmal darauf setzen, wieder unfassbar unangenehm zu bespielen zu sein. Und dann muss man eben auch sagen, ich habe es hier schon öfter im Podcast gesagt, ich finde den Kader gerade offensiv, was die individuelle Klasse angeht, auch nicht komplett schlecht besetzt. Also ich bin hier, sagen wir mal, ich sehe das schon als Augenhöhe, ich sehe das als schwere Aufgabe. Das wird jetzt kein Durchmarsch für Wolfsburg, aber ich halte es tatsächlich noch für den Bereich des Möglichen, dass man hier vielleicht noch eine kleine Aufholjagd startet und das erste Mal 3 Punkte in der Königsklasse sammeln könnte.
Ja, grundsätzlich natürlich, weil dieser Sieg gegen Leverkusen Schwung gibt. Und ausschließen würde ich es nicht. Den Wolfsburg, den Salzburg-Sieg sehe ich beispielsweise nicht. Also das würde mich ja tatsächlich ein bisschen überraschen, wenn die Salzburg gewinnen, auch wenn sie natürlich Tabellenführer sind und bisher eine herausragende Champions League-Saison spielen mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Hätte so auch nicht unbedingt jeder auf dem Zettel gehabt. Sie sind aktuell Tabellenführer, das ist wirklich eine tolle Leistung. Nichtsdestotrotz würde es mich einfach überraschen, wenn sie in Wolfsburg gewinnen, weil ich glaube, dass dieses, so unabhängig davon, dass Wolfsburg natürlich das Heimspiel hat, weil ich glaube, dass dieser Sieg in Leverkusen den Wölfen Auftrieb gibt. Grundsätzlich ist aber Salzburg dermaßen unangenehm und stark und gefährlich, dass ich auch den Wolfsburg-Sieg nicht sehe. Sprich, du hörst den Tipp schon raus, das ist mein erster Unentschieden-Tipp. Mit dem ersten Spiel direkt steige ich mit dem Remis ein.
Ja, also da füllst du deine Checkliste heute schnell, würde ich sagen.
Ja,
Aber
ja.
kann ich absolut nachvollziehen. Das ist natürlich klingt das auch immer so ein bisschen durch, wenn man sagt Augenhöhe. Man muss sagen, wenn man hier einen Favoriten hat, ist es natürlich recht interessant, weil beide Mannschaften mit 2 Vierer auf Wolfsburg und 2 Achterquoten auf Salzburg natürlich im Dreiweg sehr interessant besetzt sind. Aber es wird eng. Da bin ich bei dir. Wie gesagt, ich könnte mir diesen Wolfsburg-Sieg tatsächlich vorstellen, weil man auch irgendwie nur dieses Grundgefühl, dass das Pech oft auf der Seite, gerade in der Champions League war. Wir erinnern uns an Sevilla mit dem späten, unverschämten Strafstoß, solche Situationen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Befreiung so ein bisschen mit einem Trainerwechsel, dass vielleicht da auch das Spielglück mal zurückkehrt. Das ist wichtig in so einem Aufeinandertreffen. Aber ob man sich da wirklich so weit aus dem Fenster lehnen will und hier den Sieger vorhersagt in einem Spiel, was sehr, sehr knapp werden könnte, das weiß ich auch nicht. 1,60er-Quoten gibt es auf beide Mannschaften Treffen. Das halte ich für einen sehr wahrscheinlichen Tipp und ist natürlich eine ansatzweise interessante Quote noch. Einfach weil, ja, Salzburg sich natürlich durch eine gute Offensive auszeichnet, aber ich eben, wie gesagt, wieder mit einer sehr geschlossenen Leistung von Wolfsburg rechne und dann eben auch die Qualität da sehe, dass man auch einen Treffer beisteuert. Also ein 1-1 halte ich zum Beispiel für das realistischere Unentschieden als das 0-0, ne? Deswegen tendiere ich da so ein bisschen in Richtung beide Teams treffen. Vielleicht wäre das so eine Herangehensweise, die man wählen könnte. Ja, Alex zeigt den Daumen hoch. Damit ist er zufrieden mit meinem Tipp. Gebe ich hier
Ja,
mal,
sehr zufrieden, sehr
verrate ich
zufrieden.
mal interner und leite einfach direkt über zum nächsten Spiel, wo wir mit unserem Tipp over 3,5, sagen wir beide, einsteigen können, oder? Also es ist Atalanta gegen United. Wir hatten beim ersten Spiel das so vorhergesagt, über 3,5 und es ist ja auch genau so gekommen. Und weil Atalanta weiter für Spektakel steht, überraschenderweise fast für mich war United da in der Lage, das Spiel noch komplett zu drehen am Ende, ne? Also ein 3-2-Sieg, obwohl man 2-0 zurücklag, Cristiano mit dem entscheidenden Siegertreffer. Aber danach gab es dieses 5-0 gegen Liverpool und ich finde, diese Ansätze, die hast du auch schon gegen Atalanta gesehen, wo es krankt, weil United meiner Meinung nach weiter nicht in der Lage ist, mannschaftlich geschlossen zu pressen. Es wirkt oft nicht wirklich koordiniert, was da gerade ohne Ballbesitz mit der Mannschaft passiert. Im Ballbesitz verlässt man sich oft auf die Klasse der Individuen. Also da ist noch Luft nach oben, auch wenn man jetzt ein ähnlich angeschlagenes Tottenham 3-0 besiegen konnte und Nuno Espirito Santo seinen Job gekostet hat, was jetzt gerade kurz vor der Aufnahme offiziell wurde. Trotz allem, Atalanta kann United wehtun, das haben sie im Hinspiel bewiesen. Das werden sie auch im Rückspiel beweisen. Die Frage ist, Alex, wie gefestigt ist denn jetzt dieses United wirklich?
Ja, das wird, glaube ich, tatsächlich ein sehr offenes Spiel. United durch dieses 3-0 bei den Spurs Selbstvertrauen getankt, da war es ja ein bisschen überraschend, dass Ole Gunnar Solskjaer seinen Job behalten durfte. Aber scheinbar, ja, hat die Mannschaft da ein bisschen Kraft herausgezogen, dass der Trainer bleiben durfte. Das Ergebnis ist toll. Spiel habe ich leider nicht gesehen, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber 3-0 bei den Spurs musste auch erstmal gewinnen. Auswärts, also wird Manchester sicherlich sehr viel Mut geben. Ich glaube, das wird ein richtig schweres Auswärtsspiel bei Atalanta, denn Heimspiel hat man ja schon gesehen. Die Italiener können United, das ja hinten überhaupt nicht gefestigt ist, wie du schon angesprochen hast. Die werden United, glaube ich, richtig Probleme machen. Durch ihr Pressing, durch ihr tolles Ballbesitzspiel, durch ihr Positionsspiel. Also ich erwarte tatsächlich ein unterhaltsames, offenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten, denn auch Atalanta ist alles andere als gut im Verteidigen. Von daher glaube ich auch da wieder, es wird turbulent. Im Dreiweg halte ich mich deswegen zurück, weil ich mir alles vorstellen kann. Also von 2-2 bis 2-1-Sieg für die eine, für die andere Mannschaft, 3-2-Sieg für die eine, für die andere Mannschaft, da ist für mich alles möglich. Deswegen der ja recht langweilige Tipp, ich glaube, beide treffen. Da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite, oder?
Ja, Das sind wir, denke ich, schon. Und ich, wie gesagt, habe es ja auch schon angedeutet, ich tendiere sogar über 3,5. Das gibt 2,25er-Quoten, also sehr lukrativ. Und haben wir im Hinspiel, wie gesagt, locker übertroffen mit den 5 Toren. Und auch das sehe ich hier wieder. Es ist
Kann man
wirklich
ja auch
dieses
schön
Aufeinander.
kombinieren übrigens, ne?
Bitte. Ja,
Man
kann
kann
man
ja
auch.
auch schön kombinieren, das
Ja,
Ganze. Also
auch das möglich.
Over-Wette plus beide Treffen.
Ja, und das halte ich für sehr realistisch. Einfach, weil wir dieses Matchup haben und wir haben es ja genauso gesehen auch, wie schon mal. United hat diese individuelle Klasse, um Atalanta, was eher die Stärken in der Offensive hat, defensiv dann doch mal zu bezwingen, ja. Aber Atalanta ist offensiv gesehen eine der Mannschaften mit dem interessantesten gesamtheitlichen Ansatz, den es gibt. Und United kann da nicht Schritt halten in der Verfassung, in der sie ja in der Defensive weiter so schwanken und so inkonstant und so wenig Abläufe haben, die ein Spitzenteam haben sollte. Und ich bin auch, um das mal abzurunden, auch der Meinung, dass Herr Solskjaer irgendwann seinen Hut nehmen wird, wenn man nochmal ganz oben angreifen will mit dieser Mannschaft. Potenzial ist vielleicht da, gerade wenn Varane wieder komplett fit ist, aber ja, da fehlt mir mannschaftstaktisch eine Menge und deswegen, ja, das ist ja gerade der Punkt, wofür Atalanta so viel Lob einheimst in den letzten Jahren, ne? Und deswegen ist dieses Aufeinandertreffen schon so gemacht, dass beide um den Sieg mitspielen werden, beide Treffer erzielen werden und am Ende hatte im Hinspiel United das bessere Ende, dann aber auch im Old Trafford. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht anders kippt. Ich kann mir vorstellen, dass beim 2-2 bleibt vielleicht dieses Mal. Auf jeden Fall über 3,5 Tore mein Tipp, dein Tipp, beide Treffen. Der schließt sich da natürlich komplett mit ein. Ich denke, damit können wir eigentlich abwiegeln und direkt weitergehen zu den Bayern und der standardmäßigen Talk- und Tippsfrage, Alex. Handicap-Tipp oder was machen die Bayern?
Ja, 1,19 ist mal wieder die Quote auf die Bayern. Also natürlich musst du mal wieder nach was Lukrativerem suchen und so stark, wie sie drauf sind, liegt es natürlich immer nahe, vor allem, weil die Bayern jetzt ein Heimspiel haben. Sie haben sich gut erholt gezeigt von ihrem krachenden Pokal aus. Eine absolute Sensation, dass da Gladbach 5-0 gewonnen hat. Aber man hat gesehen, Bayern streifen sowas ab, ne? Einfach mal locker, leger 5-2 bei Union Berlin, der absoluten Heimmacht. Ich glaube, Union war was? 19 Spiele ohne Heimniederlage, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall unfassbar schwer, daheim zu besiegen. Und dann kommen die Bayern und schießen einfach mal 5 Tore. Das zeigt schon auf. Keinerlei Narben hat dieses Pokal aus hinterlassen. Und ich glaube, Benfica wird es sehr, sehr schwer haben, nicht einige Gegentore zu kassieren.
Ja, also in dem Sinne war das, glaube ich, auch das Pokalspiel einfach, ja, einerseits natürlich eine ganz gute Nachricht für alle, weil man gesehen hat, ja, auch die Bayern können einfach mal einen schlechten Tag haben. Auch die Bayern können taktisch mal überfordert werden und dann kann es nach hinten losgehen, wenn gar nichts zusammengreift. Aber andererseits, jetzt gerade auch im Anschluss, muss man einfach auch konstatieren, das war natürlich ein Ausrutscher. Das ist kein State of Bayern, dass die jetzt 5-0 gegen verschiedene Mannschaften, die um Europa League Plätze kämpfen, verlieren werden, weil sie da nicht auf dem Niveau sind. Das haben sie eindrucksvoll gegen Union bewiesen. Und sie werden in der Champions League, wo sie weiter ungeschlagen sind, alles daran setzen, hier einfach weiter zu machen, den Erfolg fortzusetzen, vor allen Dingen auch ja keine weiteren Diskussionen aufkommen zu lassen. Das ist natürlich etwas mit so einem Ego, mit so einem Selbstverständnis, wie Bayern-Spieler an solche Duelle rangehen, ist alles andere als ein klarer Sieg gegen Benfica am Ende eine Enttäuschung und die wollen sie sicherlich nicht eine Woche nach einem Pokal aus in der zweiten Runde nochmal aneinander rein. Also ich sehe hier große Motivation. Heimspiel, hast du gesagt, da sind schon ganz andere Teams noch ganz böse unter die Räder gekommen. Bayern an sich in einer tollen Verfassung, das kommt auch noch dazu. Also hier spricht wirklich nicht viel für die Portugiesen. Man muss anmerken, dass selbst der Handicap-Tipp natürlich so ein bisschen, weil er eben auch nur 1,5er-Quoten bringt. Also das ist dann schon so das Minimum an Quoten, was man überhaupt anspielen möchte. Das bei einem Handicap-Tipp, der immer mal blöd schief gehen kann, es ist natürlich ein bisschen doof, aber ja, es ist fast trotzdem das, was mir hier bei dem Spiel noch am ehesten als wahrscheinlich erscheint. Vielleicht, ja, bei beide Teams treffen nochmal zu schauen. 1,8er-Quoten gibt es darauf, dass beide treffen. Bayern ja durchaus wackelig und vor allen Dingen finde ich gerade im Hinspiel Benfica sich ja durchaus auch gefährlich gezeigt. Also
Ja,
ein 3-1 oder so
Neuer
zum
eine
Beispiel.
richtig gute Parade gezeigt. Ich weiß nicht mehr gegen wen.
Ja.
Aber ja, also mein Tipp ist tatsächlich, Bayern gewinnt und beide treffen. Da gibt es eine 2,30 bei bwin aktuell, weil ich
Ja.
glaube, Benfica hat dermaßen schnelle Spieler, die werden ab und zu mal für eine Entlastung sorgen, für einen Konter sorgen, im Umschaltspiel Bayern mal Schmerzen bereiten. Hat man im Hinspiel gesehen, auch wenn sie nicht getroffen haben. Aber ich glaube, ja, Bayern ist immer anfällig, hast du ja auch bei Union Berlin gesehen, ne? 2 Gegentore. Darwin Nunes, starker Mann, der dafür Gefahr sorgen wird. Also Bayern gewinnt und beide Teams treffen, ist mein Tipp zu einer schönen 2-3er-Quote. Schon lukrativ.
Ja, also ich glaube, viel mehr aus einem Bayern-Sieg als klarer Favorit wird man auch nicht rausholen können, ne? Also das ist schon tatsächlich eine recht attraktive Quote. Das würde ich auf jeden Fall auch unterstützen bei diesem Spiel. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel, möchte ich aber natürlich auch nochmal beidfüßig unterstützen, das Wettbasis Videoformat, wo ihr auch natürlich auf den nächsten Champions League Spieltag vorbereitet wird. Ihr kennt das auch immer, der Hinweis, wir haben nicht alle Spiele dabei. Das heißt, wer sich rundum informieren will, kann natürlich auch auf weitere Formate von Wettbasis zurückgreifen. Eines davon ist eben das YouTube-Format beidfüßig, wo ihr in Videoform auf Spieltag 4 der Champions League vorbereitet werdet. Und das können wir euch nur ans Herz legen. Schaut da gerne mal rein. Gibt's wie gesagt auf YouTube beidfüßig, heißt das Ganze. Klare Empfehlung von uns beiden hier. Wir sind große Fans und machen weiter mit einer Mannschaft, von der du großer Fan bist, Alex, Dynamo Kiew.
Ja, genau. So schaut's aus. Dynamo Kiew gegen FC Barcelona, das nächste Spiel, das wird richtig prickelnd. Ist ja das Parallelspiel in der Gruppe. Und großer Fan sind auch alle Anhänger des FC Barcelona in diesem Spiel, nicht nur von Barca, sondern auch vom FC Bayern München im anderen Spiel. Denn Barca braucht natürlich selbst 3 Punkte und hofft darauf, dass die Bayern den Konkurrenten Benfica besiegen, damit Barca auf Rang 2 springen kann. Also richtig viel drin in der Gruppe E, zwar nicht ganz oben, ne, die Bayern marschieren weg und haben eigentlich den Gruppensieg schon sicher, aber da hinten ist richtig spannend, eben auch deswegen, weil Dynamo Kiew selbst mit einem Sieg gegen Barca und einem Sieg von Bayern auf Rang 2, auf den geteilten zweiten Rang mit Benfica springen kann und dann 4 Punkte. Also alles drin bei Barca, Dynamo Kiew. Beide benötigen einen Sieg, richtig viel auf dem Spiel. Das macht es sehr interessant.
Und Barca hat jemand anderen an der Seitenlinie. Vielleicht macht es einfach Sinn, wenn ich mich hier bei dem Thema noch ein bisschen mehr zurücknehme und dir so ein bisschen mehr die Bühne überlasse und mal frage, was ist da los? Wer ist gerade? Wer wird an der Seitenlinie stehen? Wie ist die Nachfolgersuche aufgestellt? Und wie groß ist denn die Hoffnung, dass Barca jetzt zumindest ein bisschen mehr wieder im alten Glanze erstrahlt? Was die Kaderstärke angeht, habe ich ja zumindest öfter gesagt, natürlich nicht mehr Top-3-Club, aber immer noch eigentlich besser aufgestellt als das, was man teilweise sieht. Auch immer noch gegen Kiew klarer Favorit, meiner Meinung nach. Aber wie viel Hoffnung macht denn da der Trainerwechsel, dass man da der Favoritenrolle auch wirklich gerecht werden kann?
Ja, das Debüt von Interimscoach Sergi Barjuan ging etwas schief. Nur 1:1 gegen Alaves, auch wenn Barca überlegen war. Aber die eine Chance haben sie wieder zugelassen und direkt das Gegentor kassiert. Also Debüt des Interimscoaches ging mächtig in die Hose, weil ein 1:1 für Barca zu Hause im Camp Nou ja einfach eine große Enttäuschung ist. Und sie wissen natürlich selbst, die Katalanen, dass der Druck enorm ist. Also alles andere als ein Sieg wäre ja eine immense Enttäuschung, auch wenn du tabellarisch sagen könntest, naja, wenn Benfica verliert und Barca holt einen Punkt, wären sie immerhin punktgleich. Aber natürlich weiß Barca, dass sie unbedingt 3 Punkte brauchen. Und du kannst ja auch nicht komplett darauf hoffen, dass Bayern jetzt hier Benfica ausschaltet. Also wenn du selbst nicht gewinnst und Benfica holt da was, puh, dann wäre es unbequem. Dementsprechend, ja, der Druck lastet enorm auf den FC Barcelona, da nicht in der Gruppenphase auszuscheiden.
Ja, das würde ich mir sehr wünschen, denn bei FIFA Ultimate Team besitze ich eine Frenkie de Jong-Karte, die geupgradet wird, wenn Barca das Weiterkommen schafft.
Und, schön.
Das wäre sehr gut für meine Mannschaft, wenn diese
Karte...
Ja,
dann wünsche ich dir das doch, dass dir das glückt. Ne? Ja.
Also da drücke ich dann auch mal ganz uneigennützig auf jeden Fall Barca die Daumen. Die Frage ist trotzdem, schaffen sie es wirklich? Und meine Antwort vor diesem Spiel ist ja. Also ich gehe davon aus, dass man zumindest den Traum noch etwas länger weiter offen hält, vor allen Dingen, weil ich die Barca-Quote im Dreiweg einfach auch recht spannend finde. Eine 1,7er-Quote auf den vermeintlichen Favoriten in einem Champions-League-Spiel ist für mich in Ordnung. Ist jetzt natürlich nicht die beste Quote des Abends, aber ich nehme die ganz gerne mit und ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass Barca ja auch aufgrund der Dringlichkeit dieses Sieges, dass man dieses Mal die Erwartungen erfüllen wird. Ja, wir haben noch 2 weitere Spiele. Das Ganze kann noch nach hinten losgehen, was auch zu Barca passen würde im Moment. Aber ich glaube, gegen Kiew wird es am Ende zumindest gelingen, die Chancen weiter offen zu halten. Deswegen mein Tipp einfach tatsächlich Barca im Dreiweg hier, auch weil ich, wie gesagt, die Quote durchaus in Ordnung dafür finde.
Ich finde die Quote tatsächlich gar nicht so gut wie du. Das Risiko ist mir ein bisschen zu groß, weil man muss auch sagen, also grundsätzlich Barca in der Krise jetzt in der Liga wieder nicht gewonnen, 3 Spiele. 2 verloren gegen Rayo Vallecano und den Clásico und jetzt eben unentschieden gegen Alavés, also 3 Spiele nicht gewonnen, das ist eine absolute Monsterkrise, Trainer entlassen, plus sie haben sehr, sehr viele Verletzte. Sergio Aguero kam mit Herzrhythmusstörung ins Krankenhaus. Da fehlt also der Mittelstürmer wieder vorne drin, der just zurückgekehrt ist. Pedri wird weiterhin fehlen. Dein FIFA Ultimate Frenkie de Jong wird voraussichtlich weiterhin fehlen. Oder selbst wenn er fit werden soll, hat ja eine Muskelblessur, ist er niemals bei 100%. Gerard Piqué, Muskelverletzung wird fehlen, der Abwehrchef. Also viele, viele Probleme bei Barca auch personeller Natur. Deswegen glaube ich, wird das richtig, richtig schwierig, weil einfach auch die Mannschaft, ne, sich in der Krise befindet und nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Also ich glaube, das wird mächtig unbequem.
Ja, ich sehe, bei dir herrscht wieder der Zweckspessimismus eines
Nee,
Fans
nicht
vor.
Zweckpessimismus, das ist einfach.
Natürlich war die Form nicht gut, deswegen musste auch der Trainer gehen. Wie gesagt, ich sehe Barca trotzdem als erstmal personell besser aufgestellt als Kiew, selbst mit Personalproblemen, und ich glaube, man wird diesen Job hier dieses Mal erfüllen können, einfach weil es auch mal wieder Zeit für ein kleines Erfolgserlebnis wird auf katalanischer Seite. Aber ich bin gespannt, wer am Ende recht hat, und freue
Ja,
mich
ich habe ja
dann.
nicht gesagt, sie werden nicht gewinnen. Ich sage nur, das wird, glaube ich, richtig, richtig eng. Also das Maximum, was ich sehe, ist tatsächlich, dass Barca mit einem Tor Unterschied gewinnt. Mehr sehe ich da nicht. Das wird, glaube ich, wirklich ein super, super enges, unbequemes Spiel.
Ja, also
Gegentor
verstehe
von
mich nicht
Barca
falsch,
wird uns.
von den Handicap-Tipps will ich mich auch fernhalten. Also.
Ja, okay. Na, das übrigens würde es lukrativ machen. Ne? Also hier auf Handicap Barcelona, also so ein schnödes 2-0. Dann wird's richtig saftig. Dann würden die Quoten auf bis zu 2,7, 2,8 hochgehen. So, wer sich traut. Ich persönlich traue mich nicht, denn ich würde wirklich schon ein schnödes 1-0 in der 87. würde ich sofort unterschreiben, weil ich glaube, das wird mächtig unbequem. Letztes Jahr übrigens gab es ja das gleiche Duell in der Gruppenphase. Da hat Barca locker leicht 4-0 gewonnen. Nur mal als Reminder. Das sehe ich diesmal nicht. Was natürlich interessant ist, wenn man sagt, Barca gewinnt, die Quote ist einem nicht so super. Findet man nicht so super gut und man möchte sie ein bisschen aufpolieren. Und Dynamo Kiew ist ja richtig angriffsschwach. Bisher hat er noch kein einziges Tor geschossen in der Champions League. Also die könnten mal wieder treffen, aber sind halt so angriffsschwach, dass man sagt, wenn Barca gewinnt und zu Null gewinnt, dann kann man natürlich auch die Quote ein bisschen aufpolieren. Da geht es dann über 2-0 hoch. Ne? Dann
Ja.
ja, kann man da ein bisschen was rausholen, aber. Ja, ich glaube tatsächlich persönlich, dass Kiew treffen wird, weil drei Spiele nicht treffen ist schon krass, aber in vier Spielen kein Tor erzielen gegen so eine angeschlagene FC Barcelona Hintermannschaft. Deswegen, ja, Kiew trifft und Barca gewinnt, wär so, kann ich mir vorstellen, aber da würde ich ein bisschen mit Hoffnung tippen quasi.
Wir sind gespannt, ob sich diese Hoffnung am Ende auszahlt. Machen weiter mit einem Spiel, was durchaus auch spannend ist, denn der Name Juventus Turin, das ist natürlich ein großer. Die Leistungen in dieser Saison, die sind tatsächlich noch nicht so groß von der alten Dame. Jetzt geht es wieder gegen Zenit Sankt Petersburg am Spieltag 4. Und ja, die Quoten sind klar, Juventus Turin als Heimmannschaft deutlicher Favorit, aber trotzdem, ja, so wie Juve in diesem Jahr auftritt und auch wie sie sich das 1:0 bei Zenit dann am Ende gesichert haben, hätte ich, ja, also finde ich so ganz klaren Favoriten mache ich im Moment nicht aus, wenn Juventus irgendwo auf dem Spielbogen steht, ehrlich
Ja,
gesagt.
das stimmt, das stimmt. Ähnlich wie Barca übrigens, richtig schlecht in der Liga, in der Serie A, beide, glaube ich, Zehnter oder so. Nur der Unterschied ist, Barca hat schon den Trainer entlassen und Juve noch nicht. Ansonsten große Parallelen, beide Vereine richtig Probleme. Auch mit dem Tore schießen. Na, da überzeugt jetzt Juve mich auch nicht. Klar, natürlich alle drei Spiele gewonnen in der Gruppe H und noch kein Gegentor. Aber am Wochenende glaube ich, wieder eine Niederlage. Ne? Von Juve, von daher, ja, die Probleme halten weiter an. Die Frage ist natürlich, halten sie auch in der Champions League an oder wird Juve doch wieder gewinnen?
Ja, also wir haben natürlich als Referenz erstmal den Auswärtssieg bei Zenit. Trotz allen Schwierigkeiten ist das ja erstmal eine Aussage, dass man da am Ende den Sieg über die Runden gebracht hat. Wie aber auch schon erwähnt, es war tatsächlich ziemlich knapp, dieses 0:1. Nicht nur was das Ergebnis angeht, sondern auch was den Spielverlauf angeht. Also wenn man das Ganze so als Referenz sieht und dann eben sieht, in der 86. Minute musste Kulusevski mit einem Kopfballtor, was jetzt vielleicht gar nicht so zu seinem absoluten Lieblingsabschluss gehört, dann doch noch irgendwie die Mannschaft retten, wurde auch spät erst eingewechselt da. Dann sehen wir natürlich ein Joker-Tor und sonst wäre es ein Unentschieden geworden, 0:0. Aber ja, auch andererseits muss man eben sagen, man hat gesehen, ich glaube, Ja, in einem normalen Tag, in dieser Form selber, fällt es Zini trotzdem wahnsinnig schwer, gegen Juventus Turin selber ein Tor zu erzielen. Das Problem hat Juve selber auch. Die Offensive, da krankt es einfach. Man hat ja auch nach Cristianos Abgang nochmal neu umstellen müssen. Und das ist ein großes Problem. Aber die Defensive, die ist weiterhin nicht komplett verkehrt. Hat ja auch in großen Teilen die EM sich gesichert. Also da wurden ja auch nochmal einige Spieler zu Recht gelobt, die da mittlerweile wieder für Juve täglich oder wöchentlich im Einsatz sind. Und ja, jetzt hast du auch noch das Heimspiel. Selbst auswärts hat Zenit es eben nicht geschafft, gefährlich zu werden, wirklich. Und deswegen, ja, gehe ich hier tatsächlich wieder von einem sehr unspektakulären Spiel aus. Das heißt, Tipps
Ja.
für unter 2,5 zum Beispiel, die bis an die Zweierquote rangehen, 1,9er-Quote, finde ich nicht uninteressant. Ich sehe auch gute Chancen darauf, dass nicht beide Teams treffen. Auch da kriegst du 1,8er, 1,9er-Quoten auf beide Teams treffen. Nein. Und am Ende wird es ein sehr unspektakuläres Spiel werden, was ich im Ende, ja, ich glaube, das spektakulärste Ergebnis im Bereich des Möglichen für mich gerade ist irgendwie ein 1-1. So. Ansonsten 1-0-0-0. Irgendwie so in dem Bereich wird sich das Ganze wahrscheinlich ausgehen.
Gehe ich tatsächlich mit, für mich das mit Abstand wahrscheinlichste Ergebnis ist so ein schnödes 1-0 von Juve. Also im Einzelspiel wäre das, glaube ich, nicht unbedingt das Spiel, das ich mir reinziehen würde an diesem Champions League Spieltag. Da gibt es wohl interessantere Partien. Ja, also ich glaube an den Arbeitssieg von Juventus, weil sie zu Hause spielen und weil sie zumindest in der Champions League erstaunlich gut gestartet sind. Also schon ein bisschen, ja, überraschend, dass sie beispielsweise Chelsea zu Hause 1-0 schlagen konnten, hätte ich nie mit gerechnet, weil eben Juve in der Liga so dermaßen schwach ist. Also für ihre Verhältnisse schwach. Aber ja, Heimspiel gegen Zenit, die jetzt nicht so überragend sind, die natürlich im Pflichtsieg gegen Malmö eingefahren haben, aber sonst eben nicht viel machen. Schnödes 1-0, ja, damit kann man rechnen.
Ja, und schönes 1-0 gab es tatsächlich auch im Hinspiel des nächsten Spiels, über das wir sprechen wollen. Milan gegen Porto. In Porto hat ja der AC Milan verloren. 0-1 gegen die Portugiesen. Und das ja ein bisschen überraschend. Wir haben sie schon als Favorit in dieses Spiel gehen sehen. Am Wochenende konnten sie die Roma von Mourinho jetzt auch 2-1 besiegen. Das 1 oder das 1-Tor von der Roma ist auch erst in der Nachspielzeit gefallen. Das war ein recht souveräner Auftritt. Ibrahimovic hat wieder getroffen. Man ist punktgleich mit Neapel an der Tabellenspitze in Italien, also auch deutlich besser unterwegs als die eben von uns besprochenen Juventus Turin-Spieler. Und ja, Milan gut gestartet in die Saison und dann ja diese kleine Enttäuschung natürlich in einem schweren Auswärtsspiel gegen Porto. Jetzt haben wir aber eben verkehrte Vorzeichen, es ist kein Auswärtsspiel mehr und das ist schon so ein zusätzlicher Boost für den vermeintlichen Favoriten aus Mailand für mich bei diesem Spiel. Also ich würde da schon mitgehen, wenn man auf die Quoten auch schaut, wie das bei diesem ganzen Aufeinandertreffen aussieht, mit Zweierquoten auf Milan und 3,8er-Quoten auf Porto. Das ist so eine Aufteilung, die ich mitgehen würde. Der Milan Sieg sicherlich nicht in Stein gemeißelt, deswegen eine recht hohe Quote im Dreiweg schon, aber trotzdem nochmal deutlich niedriger als die auf Porto. Porto Sieg bei Mailand, zwei Siege gegen Mailand in Folge, das wäre schon ein größerer Aufreger.
Mailand hat halt richtig Druck, ne? Muss man ja auch sagen, mit Blick auf die Tabelle der Gruppe B, dass die Mailänder noch punktlos sind und alle drei Spiele bisher verloren haben, erstaunt mich sehr, hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Also im negativen Sinne. Deswegen, ja, die Mailänder richtig, richtig unter Druck und ich glaube, sie werden diesen Druck gut kanalisieren können und am Ende als Sieger vom Platz gehen. Also sie müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen, wenn sie halbwegs noch überhaupt ja, Hoffnung auf irgendwas haben wollen in der Gruppe. Und ich glaube, sie werden das schaffen. Vor allem, ich finde die Quoten richtig interessant. Also der Mailänder Heimsieg hat eine 2 vorne stehen. Also Zweierquote auf den Heimsieg und ich glaube, das werden sie schaffen, wenn sie ja das Hinspiel in Abführung verloren haben gegen Porto. Aber ich glaube, diesmal gibt es die Revanche. Deswegen tippe ich auf den Heimsieg von Milan.
Ja, und den halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und das Schöne ist dann eben halt, ja, das ist eine ziemlich spannende Quote, ne? Also, wir haben hier einfach mit dieser Zweierquote eine der spannendsten Quoten des Spieltags fast, würde ich wirklich behaupten. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und deswegen bin ich da gespannt, ob sich das dann auch wirklich so ausgehen wird. Aber ich finde die Quote tatsächlich auch attraktiv genug, um da im Dreiweg zu bleiben, einfach weil wir da sogar die zwei knacken auf den Favoriten in einem Heimspiel mit dem Druck, dass jetzt wirklich Punkte her müssen, mit einem guten Ergebnis am Wochenende auch im Paket noch. Also ja, für mich spricht da auch sehr viel für Mailand und dann eben auch noch die Quote dazu, ne?
Und die Gruppe würde dann schön interessant werden, wenn das eintritt, denn ja, Atletico aktuell mit 4 Punkten, Porto mit 4, Mailand eben mit 3, mit 0, hätte dann 3. Und je nachdem, was Liverpool dann macht gegen Atletico zu Hause, könnten wir einen schönen Dreikampf um Platz 2 haben.
Ja.
Und ich glaube, wir kommen direkt jetzt zu unserem Spiel des Spieltags so ein bisschen.
Erneut ist es das, ne? Nach Spieltag 3, wo wir denselben wo wir dasselbe Spiel in die Mitte gestellt haben mit Liverpool-Atletico. Es ist ja immer noch die Revanche. Atletico hat Liverpool mal rausgeschmissen. Jetzt Liverpool das Heimspiel erst. Aber schon das Auswärtsspiel im Wanda konnte man gewinnen tatsächlich mit 3-2. Wildes Spiel,
ja.
Herausragender Start von Liverpool. Und dann ist man so ein bisschen eingebrochen. Griezmann hatte einen tollen Tag auch für Atletico. Am Ende konnte man 3 Treffer im Wanda erzielen und gewinnen. Also ich glaube, das hat sich schon auch so ein bisschen wie Revanche angefühlt für alle Beteiligten, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hat man hier eben die Situation, dass ja jetzt Liverpool zu Hause ran darf und sicherlich den zweiten Sieg einfahren will, immer noch in guter Verfassung gegen Brighton am Wochenende 2-2, könnte man als kleinen Einbruch sehen, muss aber auch erwähnen, wie toll Brighton unterwegs ist in diesem Jahr, also sicherlich kein einfacher Gegner, trotzdem ist man weiterhin ungeschlagen in der Liga. Liverpool, ja, Favorit in einem Spiel, in dem Atletico alles daran setzen wird, das wahnsinnig unangenehm zu machen. Und deswegen ist natürlich trotzdem, ja, dieser Ausrutscher oder das Unentschieden ist immer drin, wenn Atletico aufläuft und einen ordentlichen Abend erwischt, ne?
Ja, ordentlichen Abend hatten sie tatsächlich im Hinspiel erwischt, trotz Niederlage. Ich fand den Auftritt von Atletico bärenstark. Und dann kam eben diese unglückliche rote Karte für Griezmann, der jetzt auch gesperrt fehlen wird. Ne, wegen zu hohem Bein hat er den Gegenspieler am Kopf erwischt. Sehr unglücklich, weil Atletico bis dahin richtig stark unterwegs war. Also aus dem 0-2 in 2-2 gemacht und du hattest wirklich das Gefühl, die haben jetzt wirklich Bock aufs Dritte zu gehen, was ja für Atletico auch nicht ganz typisch ist, dass man immer, ne, voll auf Sieg spielt in solchen Topspielen. Also ich war da wirklich positiv überrascht vom Auftritt Atleticos und unterm Strich war der Liverpool-Sieg für mich unverdient und auch glücklich. Ne, auch durch diesen Elfmeter zustande gekommen und sie waren nicht so gut drauf, trotz bärenstarken Start mit 2-0 in Front gegangen nach, weiß ich gar nicht, 15 Minuten, 20 Minuten. Aber dann hat das komplett nachgelassen und sie haben den Faden völlig verloren. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier an der Anfield Road es erneut sehr turbulent zugehen wird. Denn Atletico weiß natürlich, sie müssen unbedingt was Zählbares mitnehmen. Wenn Atletico verliert und Porto holt nur einen Punkt oder gewinnt sogar in Mailand, ist sogar Platz 2 dahin zwischenzeitlich. Also dann rutscht der Atletico ab. Und dann müssen die Spanier auch richtig bangen ums Achtelfinale, sollten eben die Portugiesen da was holen im San Siro. Deswegen ja, bin ich mir sicher, dass Atletico so kämpfen wird, als wenn das ein K.O.-Spiel wäre. Und unterm Strich würde es mich nicht überraschen, wenn es einen Punkt gibt für die Rojiblancos.
Ja, und ist tatsächlich ja auch ganz spannend dotiert. Ne? Im Dreiweg dann die Viererquote aufs Unentschieden schon recht hoch dafür, dass wir hier eigentlich zwei hochklassige Mannschaften haben, die aufeinandertreffen werden. Ich gehe schon die Einschätzung mit, dass Liverpool bis jetzt in dieser Saison mich mehr überzeugt hat, aber ich habe es auch schon angedeutet, ich traue es Atletico eigentlich immer zu, dass man da auch mal ein Zeichen setzen kann und auch mal einen Sieg einfahren kann. Also ja, die Viererquote aufs Unentschieden, die finde ich durchaus spannend. Ansonsten finde ich es auch tatsächlich spannend und das sage ich gar nicht so oft bei Atletico-Spielen, mal zu gucken, was passiert, wenn beide Mannschaften treffen. Also ein 1-1 zum Beispiel wäre für mich ein naheliegendes Ergebnis insgesamt in diesem Aufeinandertreffen. Und da hättest du eben so 1,8er-Quoten, die natürlich auch noch recht interessant sind. Ne?
Ja, ein Atletico-Sieg würde ich jetzt ausschließen, aber ein Tor auch keinesfalls. Also haben sie ja sowieso gezeigt damals eben, was war das Achtelfinale, als Atletico weiterkam, dass sie, auch wenn sie sich hinten reinstellen und irgendwie ihren Punkt ermauern, erkämpfen, erfighten wollen, dass sie im Umschaltspiel immer gefährlich sind und am Wochenende auch gewonnen. Sie haben vorne ja, tolle Angreifer, auch wenn Griezmann, wie gesagt, gesperrt fehlt, aber Suarez, Felix, die können ja immer mal einen reinhauen. Deswegen, ja, kann ich mir super, super gut vorstellen, dass Atletico mindestens treffen wird und am Ende vielleicht sich auch einen Punkt erkämpft. Also natürlich ist Liverpool großer Favorit. Natürlich wird Liverpool 70% oder so Ballbesitz haben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube, in dieser Underdog-Rolle auswärts fühlt sich Atletico wohl, wenn sie wissen, sie müssen nicht gewinnen, aber sie werden trotzdem alles dran setzen, irgendwie mit einem Punkt davon zu gehen. Ja, unentschieden Atletico trifft, wäre auch eine schöne Kombi.
Ja, und ausgeschlossen ist es nicht. Also, da gibt es einiges zu holen und ich denke, es wird zumindest wieder, was die Intensität angeht, einfach auch ein sehr, sehr spannendes und schönes Spiel werden. Deswegen kann man da, glaube ich, auch einfach nochmal zusätzlich zu den Tipps, was man tippen kann, auch einfach angeben, ja, das könnte auch einfach ein Spiel sein, was interessant ist, um es einzuschalten, ne? Und nicht nur drauf zu wetten. Den Tipp kann man, glaube ich, auch noch geben. Und ich würde sagen, wir machen dann weiter mit einem kleinen Abstecher zu Real Madrid. Die müssen gegen Schachtja Donetsk ran. Und da ist, glaube ich, dann eher die Frage, kann sich dieser hohe Sieg aus dem Hinspiel auch nochmal wiederholen? Real Madrid, klarer Favorit. Donetsk, aber ja, traditionell in der Champions League immer eine Mannschaft, über die man gerne mal auch als großer Name stolpert. Deswegen nur der kurze Blick auf diese Partie und die Frage, können die Königlichen zu Hause da dem Favoritenstatus gerecht werden?
Ich glaube ja. Deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass du es mit in die Besprechung genommen hast. Das Spiel, das ist für mich eine ganz klare Sache. Also ich sehe da den Heimsieg von Real Madrid. Ich sehe da überhaupt kein Stolpern, auch wenn natürlich Donetsk, ne, letztes Jahr in der Gruppenphase da Real auswärts schlagen konnte, auswärts und zu Hause. Aber vor allem die Überraschung war ja wirklich der Sieg in Madrid. Sehe ich aber dieses Jahr überhaupt nicht. Deswegen kurz und schmerzlos, das gewinnt Real Madrid. Womöglich sogar im Handicap. Also die Quoten sind nicht attraktiv, 1,20 im Schnitt. Sprich, wenn wir dann einen Ticken höher gehen und sagen, wir nehmen den Handicap-Sieg hin, schnödes 2-0. So. 2-0, 3-1, 3-0, alles möglich.
Auf jeden Fall im Bereich des Möglichen sehe ich ähnlich und bin gespannt, ob sich das Ganze dann am Ende wirklich so aussehen wird. Müssen wir dann ja nicht lange drauf rumreiten, können einfach direkt weitermachen. Ich hatte es wirklich nur drin wegen der Frage nach dem Handicap so ein bisschen, was es dann zumindest zu einem interessanten Kombi-Tipp machen würde. Wir gucken auf eine deutsche Mannschaft jetzt. Bevor wir das machen, aber auch nochmal der Hinweis, wir haben eben aufs Videoformat von Wettbasis verwiesen. Es gibt auch ein schönes Tippformat, was wir euch noch ans Herz legen wollen. Das Ganze heißt Wettbasis Predictor. Findet ihr auf predictor.wettbasis.com, könnt ihr euch gratis registrieren, mittippen, Punkte sammeln für das Ranking, wo es am Ende des Monats für die Bestplatzierten dann eben sogar Geld gibt. Also das ist eine spannende Sache, wo man mal raufgucken kann, wenn man der Meinung ist, man tippt vielleicht auch besser als wir beiden. Dann guckt doch mal auf den Wettbasis Predictor und registriert euch gratis, spielt mit. Kleiner Tipp, bevor wir zu den letzten beiden Spielen unseres Podcasts heute kommen. Und das erste, das ist das Spiel zwischen Dortmund und Ajax und die große Frage ja schon, gelingt da eine Revanche, ne? Weil Dortmund hat da eine Rechnung offen. Das Hinspiel bei Ajax in Amsterdam, das war schon eine herbe Klatsche. Und jetzt die Frage, ob die Dortmunder sich zumindest mal wieder so stabil präsentieren, wie sie es in der Liga tun. Denn in letzter Zeit wird es nicht sonderlich spektakulär. Aber man muss ja fast überrascht konstatieren, der BVB spielt im Moment Ergebnisfußball und das ist auch lange nicht gelungen. Nur gegen Ajax ging alles in die Hose. Jetzt die Frage, kommen sie zurück dahin, dass zumindest das Ergebnis stimmt?
Sehr, sehr schwer zu prognostizieren, weil Ajax so dermaßen stark war im Hinspiel. Und auch in der Liga ja sowieso, aber boah, das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft und die kann dem BVB dermaßen wehtun, auch erneut auswärts jetzt im Signal Iduna Park, im Westfalenstadion, muss ich natürlich sagen. Also, puh, ich traue mich da ehrlich gesagt nicht auf Dortmund zu setzen. Quoten natürlich super interessant für diejenigen, die sich trauen. 2,45 im Schnitt beim jeweiligen Wettanbieter eures Vertrauens. Also, ich glaube, 2,50 hat aktuell Bet365 im Angebot. Das ist schon eine super Quote auf dem BVB-Heimsieg. Aber ich traue mich einfach nicht, weil ich sehr, sehr viel Respekt vor Ajax habe und weil das einfach eine dermaßen starke Mannschaft ist. Weiß nicht, ob du besserer Dinge bist.
Also es wird auf jeden Fall, ich lehne mich mal in dem Sinne aus dem Fenster, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es so deutlich wird, wie es am vergangenen Spieltag wurde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zu Hause für Dortmund direkt die nächste Klatsche gibt, auch weil die Ausgangssituation, glaube ich, nochmal ein bisschen klarer ist, die Sinne sind geschärfter, man wird da auch als Trainerteam nochmal ganz anders jetzt rangehen, um eben versuchen, ja zumindest die Offensive von Ajax besser im Griff zu haben. Deswegen, wie gesagt, es würde mich tatsächlich wundern, wenn sich ein so deutliches Ergebnis wiederholt. Ich gehe davon aus, dass es deutlich umkämpfter wird, dass viel, viel mehr im Mittelfeld stattfinden wird, als eben dieser, ja, fast das freie Geleit, was Dortmund da ja Ajax irgendwie geboten hat. Deswegen, ja, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir so wahnsinnig viele Tore wie im Hinspiel sehen werden. Interessant dann vielleicht die unter 3,5 Quoten, die natürlich auch unter dem Eindruck des Hinspiels recht hoch sind, noch mit 1,7er Quoten auf unter 3,5, also drei Tore fallen. Und das wäre ja schon 3 Tore pro Spiel sind nicht so wenig, trotzdem gibt es noch eine ordentliche Quote, dass man da unterbleibt, unter den 4 Toren dann. Das finde ich einen ganz okayen Ansatz irgendwie bei dem Spiel, weil, wie gesagt, ich glaube, es wird nicht so deutlich. Im Dreiweg tue ich mich aber auch super schwer, weil ich rechne schon mit einer deutlich verbesserten Leistung von Dortmund, aber Dortmund hat weiter Topspieler Haaland nicht an Bord. Man hat auch ganz klar gesehen, dass Ajax eine Top-Mannschaft ist. Und nur weil Dortmund verbessert auftreten wird, ist sicherlich nicht in Stein gemeißelt, dass sie den Heimsieg holen.
Übrigens, wenn Ajax gewinnt, sind sie safe schon eine Runde weiter und auch safe Gruppensieger. Das muss man auch erstmal in so einer engen Gruppe am 4. Spieltag schaffen. Dann hätten sie 12 Punkte, Dortmund bleibt bei 6, direkter Vergleich ja sowieso dann gewonnen von Ajax. Plus, sie haben ja gegen Sporting, auch wenn die gewinnen sollten, hätten die dann auch 6 Punkte. Aber dieses 5:1 aus dem Hinspiel, ne, Ajax gegen Sporting, wird Sporting nicht aufholen. Sprich, Ajax kann sich schon qualifizieren. Das wäre sehr erstaunlich. Wäre auch hoch verdient. Also Sieg in Dortmund. Wer glaubt hier, die marschieren weiter? Findet man natürlich auch super, super lukrative 2,80er-Quoten teilweise. Für mich spricht viel für ein Unentschieden, muss ich ehrlich sagen. Also so ein unterhaltsames, turbulentes 2-2, können wir uns das vorstellen?
Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wie gesagt, ja, ob Dortmund dann in der Lage ist, zurückzukehren, eben immer noch mit diesem, sagen wir mal, sehr schläfrigen Angriff im Moment, auch gegen Köln am Ende war es jetzt eine Ecke und dann eben eine Halbfeldflanke, die irgendwie zum Sieg geführt haben. Man hat da seinen Job erfüllt, aber Köln eben doch auch nochmal eine andere Kragenweite als ein Ajax, was einen konstant unter Stress setzen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, von der Quote her finde ich fast den Ajax-Sieg am interessantesten, weil Ajax eine Top-Saison spielt, eine Top-Mannschaft ist im Moment, auch im Hinspiel klar bewiesen hat, dass sie im Moment weiter sind als Dortmund und dafür ist die Quote halt einfach wahnsinnig hoch im Vergleich. Ne? Also das finde ich da gar nicht so uninteressant. Aber ich, wie gesagt, würde mich da so ein bisschen aus dem Dreiweg fernhalten, weil ich nicht so hundertprozentig sicher bin, wie sieht jetzt konkret die wirkliche Reaktion von Dortmund aus und was können sie da leisten?
Also mein Reflex wäre tatsächlich gewesen, wenn man sich aus dem Dreiweg fernhält, dass man sagt, ja, beide treffen. Das ist die sicherste Variante, aber interessant ist, wie unfassbar niedrig die Quote auf dieses beide Treffen ist. Eine der niedrigsten Quoten, die ich je gesehen habe bei dieser Tippart. Both to score 1,42 im Schnitt. Manche Wettanbieter, glaube ich, haben sogar eine 1,38 im Angebot. Also das ist sehr, sehr, ja, unschön, so eine niedrige Quote da zu sehen. Sprich, sieht man auch, wie die Buchmacher auch davon ausgehen, dass wir einfach Tore erleben werden auf beiden Seiten. Also normalerweise hätte ich gesagt, das ist mein Tipp für einen Tipp. Aber bei den Quoten müssen wir uns doch was anderes suchen.
Ja, wie gesagt, ich bin da bei den Over-Under-Wetten gibt es ein, zwei spannende Quoten. Ansonsten die Ajax-Quote ist auf jeden Fall interessant. Das muss man auch nochmal festhalten. Das wären so meine Blicke auf dieses Spiel.
Also ich glaube, ich gehe aufs Unentschieden, weil Unibet hat eine 4 im Angebot für ein Remis. Das ist für mich schon sehr interessant für einen unentschieden Tipp bei Mannschaften, wo ich mir denke, boah, das könnte schon Augenhöhe sein. Also im Hinspiel gab es natürlich keine Augenhöhe beim 4-0, aber jetzt spielt Dortmund zu Hause, ne, hat da ein bisschen den Heimvorteil. Ajax trotzdem eine super Mannschaft, die du erstmal schlagen musst. Und so ein enges Spiel mit so einer guten Unentschiedenquote, ich glaube, ich gehe aufs Remis.
Absolut nachvollziehbar. Und dann würde ich sagen, lass uns zum letzten Spiel überleiten. Es ist das Duell zwischen Leipzig und PSG und ich sag's jetzt schon mal vorher, ich sehe erneut einen PSG-Sieg in einem Spiel, wo sie es nicht hundertprozentig verdient haben, aber so laufen 95% aller PSG-Spiele.
Und, das ist korrekt.
Ich glaube, Leipzig wird wieder am Ende diesem Naturgesetz fast schon nichts entgegensetzen können.
Ja, wirklich interessant, ne? PSG thront da locker leicht in der Liga auf Platz 1. Und ich habe einige Spiele von ihnen gesehen, wie oft sie nach der 85. den Siegtreffer erzielen, ist abenteuerlich. Also wirklich sehr, sehr krass. Teilweise mit ja, sehr umstrittenen Elfmetern holen sie den späten Sieg. Den gab es ja auch im Hinspiel gegen Leipzig, falls wir uns erinnern. Ein Elfmeter, den ich nie gepfiffen hätte. Also PSG überragt keineswegs und um nicht zu sagen enttäuscht spielerisch, aber die Ergebnisse stimmen einfach. Deswegen gehe ich da d'accord mit dir. Ich könnte mir erneut vorstellen, dass wir Ähnliches sehen. Also kein überragendes PSG, ein PSG, das wirklich Probleme hat, das auch ein Gegentor kassiert Und am Ende gewinnen sie irgendwie 2-1, weil halt, ne, Messi oder Neymar oder Mbappé diesen einen Genie, sollten die drei spielen, weiß ich jetzt gar nicht, ob alle drei fit sind. Weiß man ja auch nicht. Ich glaube, Mbappé hat am Wochenende nicht gespielt.
Ja.
Messi wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Also da wird sich vielleicht auch geschont ein bisschen für die Champions League. Aber ja, ein Geniestreich, der erneut spät so in der, sagen wir mal, zur Abwechslung in der 83. den Sieg beschert, würde mich keineswegs überraschen.
Ja, und wir haben es ja vor allen Dingen auch wieder am Wochenende gesehen bei Leipzig, dann eben der späte Ausgleich gegen Frankfurt. Jesse Marsch selber fand ich auch recht deutlich als Trainer von der Mannschaft. Er hat gesagt, wir sind im Moment nicht in der Lage, um Titel mitzuspielen und so. Es geht einfach zu langsam, wir sind zu anfällig. Und diese Anfälligkeit, egal, Leipzig wird wieder einen ordentlichen Auftritt hinlegen und wird teilweise, wird man
Ja,
wieder drauf
ja.
gucken und denken, ach Mensch, krass, dass Leipzig hier besser spielt, obwohl PSG doch so einen teuren Kader hat und so, dass diese Momente wird es wieder geben, aber ich sehe auch nicht die Konsequenz, dass man es dann ausspielt. Das wäre jetzt zum Beispiel wirklich so ein paar Mannschaften wie ein Liverpool, wie ein Bayern im Moment. Wenn wirklich dann die Klasse da ist, diese Überlegenheit direkt umzumünzen und zwar hoch genug, dass auch diese ein, zwei brillanten Momente nicht reichen, um das Spiel zu drehen, dann sehe ich PSG auch nicht als Favoriten gerade auf den Champions League-Sieg. Aber gegen Mannschaften wie Leipzig, gerade in der jetzigen Verfassung, ist es einfach so, dass sie das Spiel, und wenn es unverdient scheinen mag, am Ende auch aufgrund dieser ja, erdrückenden individuellen Qualität gewinnen werden und das übrigens mit einer 2-1er-Quote auf PSG. Also auch das macht das Ganze hier nochmal deutlicher für mich, dass ich da nicht lange nach Quoten suchen muss.
Ja, ich fand die Quote auch, auch sehr, sehr interessant, in die Zweierquote auf PSG. Übrigens, die Tabelle spricht ja eine dermaßen klare Sprache, dadurch, dass Leipzig ja 0 Punkte hat und Brügge als Dritter schon 4, dass Leipzig richtig Risiko gehen muss in dem Spiel. Also sie müssen wirklich voll Gas geben, um unbedingt zu gewinnen. Um halbwegs noch eine Chance zu haben aufs Weiterkommen. Gleichzeitig musst du dann natürlich hoffen, dass quasi City gewinnt, sodass du sagst, naja, okay, dann habe ich wenigstens die Hoffnung, dass ich dann durch, wenn ich jetzt gewinne und dann in Brügge gewinne, dass ich Dritter werde, um, ne, wenigstens Europa League zu spielen. Also Leipzig muss immens ins Risiko gehen gegen PSG. Sprich, PSG kann sich das Ganze erstmal angucken und schön kontern. So, und wird halt Räume vorfinden, weil Leipzig unbedingt muss. Und das macht es, glaube ich, auch so gefährlich. Denn, ja, wie angesprochen, PSG überragt keineswegs und enttäuscht spielerisch sogar. Aber wenn Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria und wie sie heißen, Platz haben, weil Leipzig einfach mega ins Risiko gehen muss, dann kann es bitter werden.
Ja.
Und deswegen gehe ich tatsächlich auch wie du auf die Zweierquote, weil die auch einfach lukrativ ist. Also, Sieg PSG.
Also, Einigkeit herrscht hier am Ende des Podcasts und damit sind wir tatsächlich auch schon an eben jenem angekommen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr lange auf uns warten müsst, denn logischerweise, wenn wir Montag aufnehmen und einen Podcast veröffentlichen, steht ja der Donnerstag-Podcast einfach noch aus. Einmal Liga haben wir ja noch vor der Länderspielpause, die wir dann sicherlich auch wieder in einem Podcast behandeln werden. Aber erstmal folgt ganz normal der Donnerstag-Podcast mit dem Blick auf den 11. Spieltag der Bundesliga unter anderem. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir freuen uns drauf, wenn ihr dann wieder einschaltet und wenn ihr heute Spaß an dieser Episode hattet. Sollte es bei euch irgendwas geben, wo ihr gerne Feedback loswerden könntet und Lob ist da auch natürlich auf jeden Fall inkludiert in dieser Anfrage, dann schreibt doch gerne an podcast@wettbasis.com oder macht das auf den sozialen Medien, sei es auf Instagram wettbasis_de oder auf Twitter einfach nur @wettbasis. Das sind die Kanäle, wo man uns erreichen kann. Wir bedanken uns fürs Einschalten und freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören. Tschüss.
Tschüss, tschüss.